Wonach suchst du? Jetzt nach dem Abendmahl, wo hoffentlich wir es geschafft haben, ein bisschen Abstand zu gewinnen von dem, was die ganze letzte Woche uns gequält hat, wie Autounfälle, Kollegen, kranke Kinder. Vielleicht gut anzuhalten, nachzudenken, wonach suchst du? Letzte Woche hat der Jörg gepredigt, zu meinem Bedauern bin genauso wie der Jörg auch ich Ingenieur, das heißt heute wieder die rationale Predigt, nächste Woche kommt es dann hoffentlich ein bisschen emotionaler. Aber er hat darüber geredet, wie wichtig das ist, dass wir Begegnungen erleben, in der Fremde, im Alltag und wie spannend das ist, mit was für Menschen wir in unserem Leben immer wieder zusammentreffen. Und wie er es geschafft hat, in seinem Glauben einfach zu Menschen Verbindungen, Freundschaften aufzubauen, die so anders sind, weil Jesus ihm geholfen hat, die Unterschiedlichkeit anzunehmen, tiefe Freundschaften aufzubauen. So, heute, wonach suchst du? Andreas hat schon hervorragend eingeleitet. 2 Wochen vor Weihnachten, natürlich, wonach suche ich? Nach passenden Weihnachtsgeschenken. Eltern, Schwiegereltern. Meine Frau ist sehr, sehr einfach, das ist super, sehr gut geheiratet, vergisst unseren Hochzeitstag, vergisst ihren Geburtstag, vergisst meinen Geburtstag, muss ihr nichts schenken. Also von daher, die Herausforderungen sind in anderen Bereichen meiner Beziehung. Meine große Tochter Luise, schon Wochen, Monate vorher wird eine Wunschliste geschrieben, gebastelt, dekliniert, die verändert sich über die Zeit, wird herausfiltriert, was wirklich wichtig ist für Geburtstag oder Weihnachten. So, was suchst du gerade und für wen suchst du gerade Weihnachtsgeschenke? Aber lass uns mal in die Weihnachtsgeschichte gehen und gucken, warum es überhaupt diese Fragestellung gibt in einer Adventspredigt. Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester, Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha. So, die drei Weisen machen sich auf die Suche nach dem Propheten, nach dem Messias, nach dem Christus, nach Jesus. So, sie sind also auf der Suche und frei nach dieser Suche beschäftigen wir uns hier heute mit unserer eigenen Suche. Aber was ist das eigentlich für eine Prophezeiung? Geht mal mit mir ins Alte Testament zu Micha 5. Und wenn du immer noch analog bist, es ist ja nicht ganz so trivial, Micha zu finden, ne, bei den kleinen Propheten, die sind alle so kurz, ist man ganz leicht drüber weg. Nach Jona. Auch kurz. Ja, Problem mit den kleinen Propheten, aber das ist total gut, da kann man sich ganz erfolgreich fühlen. Heute habe ich ein ganzes Buch in der Bibel gelesen. Ha? Also, Micha 5, Vers 1 bis zum Anfang von 4. Das ist die Prophezeiung. Und du, Bethlehem, Ephrata, du, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit Herr gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären sollen, geboren hat. Der wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namen des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. So dass der Prophet Micha, der hat das 750, ungefähr in den 57ern vor Christus aufgeschrieben. Zu einer Zeit, als es Rom noch nicht so richtig gab, da kamen gerade so die Bauern und Fischer in Mittelitalien zusammen und haben Rom gegründet. Da war Israel, da war Babylon, da war Ägypten schon seit über 1000 Jahren eine Hochkultur. Außerhalb von Griechenland lebten alle Europäer in Hütten und in Höhlen. So 750 vor Christus schreibt Micha auf, und in Bethlehem wird eines Tages jemand geboren und der wird der Friede sein. Und diese Prophezeiungen, die geistern dann so rum im Nahen Osten. Gibt nicht so viel, was aufgeschrieben wurde. Sehr viel davon wird auch immer wieder schnell zerstört. So, das heißt, das bisschen, was es an Schrifttum gibt, das wird überall gelesen. Weil wir müssen uns ja irgendwie, egal ob das jetzt aus Israel oder aus Ägypten kommt, das bisschen, was ich habe als Gelehrter oder als König, das möchte ich dann auch schon in meiner Bibliothek irgendwo haben. Und diese Weisen fangen an zu suchen. Warum? Weil sie eine Sehnsucht nach Frieden haben. Wonach suchst du? Nicht nur 2 Wochen vor Weihnachten. Meine Frau sucht nach Gerechtigkeit. Na, das siehst du in ihrem Leben. Heute musste sie leider bei unserem kranken Sohn zu Hause bleiben. Aber grundsätzlich, wenn sie sich nicht gerade um die Kinder kümmert, sucht sie nach Gerechtigkeit. Schon immer wollte sie den Weltfrieden. Sie wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Das hat dann dazu geführt, dass sie Jura studiert hat, damit sie die Armen und Schwachen verteidigen kann, wenn sie ungerechterweise angeklagt sind. Hat sich dann auf internationales Menschenrecht spezialisiert und reist heute um die Welt und verklagt meine Kunden, weil sie überall auf der Welt die Menschenrechte missachten. Was meine ich mit meinen Kunden? Das sind alle die Unternehmen, bei denen auch ihr arbeitet, weil die Großkonzerne der EU sich an viele Gesetze halten, leider außerhalb der EU nicht so sehr. So, du siehst ganz klar diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, diese Sehnsucht nach Weltfrieden in ihrem Lebenslauf und in ihrem Alltag. Wonach suchst du? Muss nicht immer Weltfrieden sein. Es gibt ganz viele Sachen, nach denen ich schon gesucht habe in meinem Leben. Eine neue Beziehung, in der ich das passende Gegenstück zu mir endlich finde. Ein neuer Job, wo ich wirklich meine Stärken einbringen kann, wo ich merke, ich sorge da wirklich für einen Unterschied. Das, was ich kann, wird wirklich gebraucht. Ich suche gerade neue Mitarbeiter. Ja, eine Firma aufbauen. Ich suche verzweifelt in bestimmten Bereichen neue Mitarbeiter. Und es gibt immer unterschiedliche Sachen, die du gerade suchst in deinem Leben. Ich will mal jetzt durch 2 Punkte durchgehen. Helge hat heute schon in der Vorbereitungsrunde gesagt, ich halte mich immer bei einzelnen Punkten zu lange auf. So, das heißt, ich will ja dazulernen, so keine 3 Punkte heute. Ich werde versuchen, kürzer zu sein, nur 2 Punkte heute. Der erste Punkt. Es gab eine Zeit lang, da habe ich sehr stark nach Freiheit gesucht. Suchst du gerade Freiheit? Römer 8, Vers 20 bis 25. Mein erster Punkt. Suche nach Freiheit. Aber keine Sorge, ihr habt natürlich 3 Punkte. Der 3. Punkt kommt dann am 29.12. Also Sneak Preview. Gibt 3 Punkte. 2 heute. Die letzte Predigt im Jahre 2019 hier. Großartig. Der 3. Punkt. Römer 8, 20 bis 25. Zu meinem Hintergrund, ich komme aus Mecklenburg, bin dementsprechend sehr kommunistisch noch aufgewachsen, habe die DDR noch erlebt. Mein Großvater ist immer mit rosa Nelke zur Arbeit gegangen, weil er an die Ideale des Kommunismus geglaubt hat. Das heißt, ich hatte wenig Berührungspunkte mit Glauben und mit Religion. Aber so ein paar Fragestellungen in meinem Leben haben dann doch dazu geführt, dass ich irgendwann mal dieses dicke Buch aufgeschlagen habe. Eine Abhandlung hier in Römer 8, 20 bis 25, ist eine von denen, die mich unglaublich in meinem Herzen dann angesprochen hat. Warum? Weil sie mich mit einer Frage, mit einer Suche konfrontiert hat, die in meinem Herzen brennt. Nämlich die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Was machst du als 18-Jähriger ohne Glauben, wenn du zum ersten Mal verstehst, dass du vergänglich bist, so wie es Dirk gerade genannt hat? Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen. Und ich kann es mir nicht mehr aussuchen. Sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch ich selbst. Die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und ich habe diese Frage gespürt, was ist mit mir, was ist mit meiner Vergänglichkeit? Warum lebe ich? Was soll das Ganze? Diese 70, 80, 90 Jahre. Und das ist eine Frage, die tatsächlich uns alle betrifft. Und ich habe gesucht, wo finde ich Freiheit davon, von dieser Vergänglichkeit, dass jeden Tag arbeitest du dich einen Schritt näher daran, dass du älter wirst, dass alles schwieriger wird, alles anstrengend ist, immerzu dasselbe. Ich hatte total Angst davor, irgendwann gefangen zu sein in einem Beruf, den ich nicht schätze, bei einer Firma, die mich als kleines Rädchen behandelt, in einer Beziehung, die mich nicht erfüllt. Jeden Tag, dass es nur noch ums Aufstehen und Einschlafen geht. Und ich keine Ahnung warum, weißt du, mir ging's total gut, ne? Studiere an der Technischen Uni hier in Berlin, tolle Freunde, verstehe mich gut mit meinen Eltern, heile Familie zu Hause. Und trotzdem, tiefgreifende Frage, keine Antwort. Und dann habe ich ganz viel gesehen, wie deswegen, um diesem Vergänglichkeitstrott zu entrinnen, so viele um mich herum nur noch fürs Wochenende leben. Und ich dachte so, dann wirst du irgendwann total gefangen davon, von deinem Wochenende. Und wenn das Wochenende schlecht ist, ist dein ganzes Leben schlecht. Das war so frustrierend. Dann arbeitest du die ganze Woche drauf hin und dann endlich diese eine Party und dann läuft diese Party schlecht und dann denkst du so, wofür lebe ich? Und dann entscheidet sich darüber, wie es dir geht, wie gut die Party war, in der du am Samstag oder am Freitagabend warst. Und dann wirst du dann immer wieder mal wirklich Wichtigem konfrontiert, so wie Dirk das gerade beschrieben hat. Und du spürst die Vergänglichkeit. Ein Mensch in deiner Nähe stirbt. Jemand ist krank, wird krank. Kannst nicht so viel tun. Mein Sohn, der jetzt die ganze Woche Fieber hatte, ich konnte regelmäßig einfach nur neben ihm sitzen, Hand halten, dann war er ruhig. Dann hat er nur gebrüllt, weil es ihm so schlecht ging. Irgendwann ging es dann meinem Rücken schlecht, weil ich die ganze Zeit versucht habe, mit meinem Laptop im Bett mit der einen Hand seine Hand zu halten, mit der anderen Hand irgendwie noch ein bisschen was zu schaffen. Keine Krankheit, die ihr von Arbeit abhalten, ist ja schlimm. Nee, aber du wirst immer wieder, gibt so viele Momente, wo ich dann konfrontiert wurde mit Vergänglichkeit. Und dann sagt Jesus, aber was ich dir anbiete, ist Freiheit. Im Judentum gibt es 613 Speisevorschriften. Das ist eine Gesellschaft gewesen, als Jesus aufgetreten ist, die unter der Fremdherrschaft der Römer stand, total gelitten hat. Und die sich krampfhaft an irgendwelche jüdischen Regeln und Vorschriften geklammert hat, um nicht ihre Identität zu verlieren. Um nicht ihren Glauben zu verlieren. Also diese Steigerung, wenn du darüber nachdenkst, politisch, wo die herkommen, wie die sich als unterdrücktes Volk dann dort gefühlt haben, es ergibt schon Sinn, dass du anfängst, dich an irgendwelchen Regeln festzuhalten, wenn nichts um dich herum dir mehr Sicherheit gibt. Und dann kommt Jesus. Markus 7, 17 bis 23. Der predigt nun in diese von Regeln beherrschte Gesellschaft, in eine Kultur, die gerade in einer totalen Identitätskrise steckt, weil dieses Weltreich Rom, das als es Micha schon über den Christus aufgeschrieben hat, noch nicht mal gab, so, die stecken in einer totalen Identitätskrise. So, dieses jungsche, aufstrebende Volk aus Italien hat die halbe Welt erobert. Und sie wissen eigentlich sollten wir doch Gottes Volk sein. Eigentlich sollte doch der Messias von uns kommen. Und dann kommt er und dann predigt er sowas. Markus 7, 17 bis 23. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständlich? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen kommt und in den Menschen hineingeht, kann ihn nicht unrein machen. Denn es geschieht nicht in seinem Herzen, sondern im Bauch. Und dann kommt es heraus, in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und er kommt und löst von heute auf morgen einfach mal all diese Regeln auf. Ne? Zweimal deine Hände waschen, bevor du zum Essen gehst, hat alles Hand und Fuß und alles total sinnvolle Regeln, die einem total helfen können. Aber er sagt, wenn du dich an die Regeln nicht hältst, das ist kein Problem für dein Herz. Lass uns mal über die wirklichen Probleme reden. Und er kommt, die Juden zu befreien von diesem Gerüst. Und das Gleiche will er mit dir machen. Aber er sagt zuallererst, deswegen, um frei zu sein, musst du erstmal prüfen, was in dir los ist. Was ist denn wirklich in deinem Innern los? Denn was aus dir herauskommt, das ist, was dich unrein macht. Das, was in dir drin ist, das ist, was dich unfrei macht. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Im 1. Korinther 6, Vers 12 redet er nicht nur über Speisevorschriften, er sagt, alles ist erlaubt. Du. Und er redet das zu einer Gemeinde in Korinth, die durch, wie soll ich mal sagen, einen sehr besonderen Lebensstil gerade gehen, mit sehr viel mangelnder Disziplin, sehr viel Alkohol, in komischen Familienkonstellationen. Und er sagt, alles ist erlaubt, solange es euch nicht gefangen nimmt. Alles ist erlaubt, solange es aufbaut. Freiheit hat immer ganz viel damit zu tun, dass du weißt, was dich gerade gefangen nimmt. Freiheit hat immer was damit zu tun, ob du weißt, was gerade wirklich in deinem Innern los ist. Mit wem kannst du darüber reden? Wem erlaubst du dir, das zu sagen? Wem hörst du zu, um über dein Innerstes zu reden? Wen fragst du? Es geht so leicht, dass dich Sachen in diesem Alltag heutzutage gefangen nehmen. Ich bin ja dieses Jahr 40 geworden und dann tatsächlich mich sehr intensiv mit meinem Stoffwechsel, vor allen Dingen mit meiner Ernährung auseinandergesetzt. auf die Waage gegangen und festgestellt, ja, das geht eindeutig in eine Richtung, die ich nicht gut finde. Meine Frau hat mir auch gesagt, dass sie diese Richtung nicht so gut findet. Und dann fängst du an, deine Ernährung umzustellen, du machst ein bisschen mehr Sport und dann gehst du auf die Waage rauf und dann kriegst du auf einmal Erfolgserlebnisse. Und dann ist das so, ich muss jetzt morgens auf die Waage gehen, ich brauche mein Feedback, ja, von diesem kleinen elektronischen Gerät. Du kannst so schnell von so viel Blödsinn gefangen genommen werden in dieser Welt, in diesem Leben. Nicht, dass gesunde Ernährung gut ist, Sport ist sinnvoll, will ich gar nicht gegen. Die Frage ist, nimmt es mich gefangen? Lebe ich jetzt für die Waage oder ist die Waage ein Hilfsmittel? Das ist wie mit dem Sabbat. Der Sabbat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Ja, die Waage ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Waage. So, aber das sind so die kleinen Sachen, ne? Da kannst du dann so ein bisschen drüber reden. Aber die Frage ist, wenn du so anfangen sollst, dein Leben wirklich umzustellen. Also unser Sohn, der wird im Januar 3 Jahre, das heißt vor circa 3 Jahren ist er dann geboren worden. Meine Frau dann in Mutterschutz gegangen, meine Frau dann 12 Monate in Elternzeit gegangen und ich so 24/7 Kinderbetreuung, ich jetzt Freiheit. Ich habe ganz viel zu tun auf Arbeit, ich jetzt 2 Wochen in Japan, 1 Woche Korea, dann schnell mal Singapur, China, so die ganze Zeit 2018 wie wild durch die Welt gereist, weil ich ja mein Unternehmen aufbauen muss und dann irgendwann so totale Spirale drin bin. Und dann, wer sind dann die Leute, die mir helfen können zu sagen, bist du da eigentlich noch frei? Verstehst du eigentlich noch, was wirklich wichtig ist? Das sind natürlich Leute, dann natürlich meine Frau, Jörn, der mit uns im Bibelkreis war, Helge, die dann mit mir darüber geredet haben, bei uns in der Familiengruppe. Sebastian, was für ein Lebensstil hast du da eigentlich gerade? Wie sehr bist du gefangen? Wonach suchst du da eigentlich die ganze Zeit? Ja? Was ist los? Warum treibt dich das so an? Warum übersiehst du die Bedürfnisse zu Hause? Bin ich noch frei? War ich dann frei? War eine ganz spannende Auseinandersetzung, eine ganz schwierige Auseinandersetzung, aber ich muss doch! Ich muss doch die Firma voranbringen, ich muss doch neue Kunden finden, ich muss doch neue Partner finden. Alles ist erlaubt, solange es dich nicht gefangen nimmt. Wonach suchst du? Jesus bietet Freiheit. Mit wem sprichst du über deine geistliche Freiheit? Mit wem redest du über die Dinge, die dich gefangen nehmen? Wo lässt du die Mauern runter, damit ich dir das auch sagen darf, dass ich dir das auch wirklich sagen kann? Dass du wirklich Leute an dich ranlässt. So, mein erster Punkt. Ich suche Freiheit. Gehen wir zurück zu Micha 5. Micha 5, wieder 1 bis 4. Noch einmal zurück zur Prophezeiung über Jesus und über Bethlehem. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. So, der zweite Punkt, Frieden. Das, was die Weisen gehört hatten, dass da jemand kommt, ein neuer König, ein neuer Fürst, ein Friedefürst. Einer, der Frieden verkündigt und der Frieden bringen wird. Lukas 12, 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink, hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Es ist total faszinierend. Der reiche Bauer sucht nach Ruhe für seine Seele. Der reiche Bauer sucht nach Frieden für seine Seele. Und was Jesus hier kritisiert, ist nicht die Suche. Er versteht total, dass das ein Bedürfnis ist, das jeder von uns hat. Aber was er kritisiert ist, wo suchst du den Frieden? Ne, die Anzahl der Burnouts in unserer Gesellschaft heutzutage ist auf einem Allzeithoch. Ich bin im März diesen Jahres bei einer Konferenz gewesen, habe ich einen Geschäftsführer getroffen, der hat eine Firma aufgebaut im gleichen Segment wie wir, Beginn der 80er angefangen und dann irgendwann bei einem Abendessen sitzen wir dann noch länger zusammen, man redet und dann bricht es so ein bisschen aus ihm raus, wie gestresst er ist vom heutigen Alltag. So eine Firma, die kam aus der Technischen Uni in Clausthal im Harz, schön beschaulich, alles ganz idyllisch dort. Und er meinte, Herr Maas, wenn ich früher ein Projekt gemacht habe mit einem Professor in Karlsruhe, dann habe ich mir was ausgedacht, dann habe ich einen Brief geschrieben, dann habe ich den Brief an meine Sekretärin gegeben, dann hat die Sekretärin den Brief zur Post gebracht, dann hat die Post den Brief nach Karlsruhe gebracht, dann wurde das in Karlsruhe an die Poststelle gebracht. Dann hat die Sekretärin von der Poststelle den Brief abgeholt, dann hat sie das ins Postfach vom Professor gelegt, dann hat er das einen Tag später gelesen und dann hat er sich irgendwann hingesetzt und mir wieder einen Brief geschrieben und dann ging die ganze Kette zurück. Das heißt, wenn man dann ein Projekt gemacht hat, dann hat man sich was ausgedacht und dann hat man 2-3 Wochen lang nichts mehr davon gehört. Heute schreibe ich eine E-Mail aus Shanghai an den Professor direkt in Karlsruhe. Und 45 Minuten später habe ich eine Antwort. Und es ist nicht jemand, der sich Technik verweigert. Er sitzt dann da mit seinem iPad Pro, mit seinem iPen, schreibt alles nur noch, ne, Handschrifterkennungssoftware. So, der hat da nichts gegen die Technologisierung, aber du hast richtig gemerkt, wie sehr er sich nach mehr Ruhe sehnt. Und er hat große Scheunen. Ich kenne seine Firma. Hat die aufgebaut auf einem Bergwerk in Clausthal, auf einem UNESCO-Weltkulturerbe. Also ich weiß, dass der große Scheunen hat und er trotzdem keine Ruhe, sich so sehr danach sehnt, wieder Ruhe und Frieden zu haben. Wonach suchst du? Wo suchst du Ruhe? Wo suchst du Frieden? In einer neuen Beziehung. In deiner Familie. Ja, komm mal zu mir zur Familie. Das ist nicht ganz so einfach, da Ruhe zu finden. Nicht mit den 3 Kindern gerade. Aber es bessert sich. Sie werden größer. Wo suche ich Ruhe? Im Wohlstand. Neuer Job. Bei mir immer wieder, ne, ich habe früher sehr viele meine Wochenende im Bungalow mit Helge verbracht. So immer wieder kommt in mir der Gedanke, ich brauche einen Bungalow. Dann habe ich einfach mehr Ruhe, da habe ich mehr Frieden, dann kann ich viel besser anhalten, wo ich am Wochenende einfach hinfahren kann, dann kann ich abschalten. Oder irgendwo am Meer. Ich brauche einfach das Meer, um mehr Ruhe zu finden. Jesaja 9, 5 bis 6. So, bevor ich jetzt zum Abschluss und Zusammenfassung komme, es gibt gleich noch ein Gesangsstück vom Chor für alle die jetzt jemanden aus der Kinderklasse zum Chorsingen nach vorne holen sollten. Jetzt ist eine gute Gelegenheit. Und dann gleich ankündigen, der dritte Teil der Predigt kommt am 29.12. Letzte Predigt im Jahr. Jesaja 9, 5 bis 6. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und wir suchen Frieden und Jesus sagt, ich bin der Friedefürst. Und wir suchen Ruhe und Jesus sagt, ich habe es. Eine Beziehung ohne Jesus, so viel Potenzial für Krieg. Also, man kann sich richtig gut streiten in der tollsten Beziehung. Eine Familie ohne Jesus, so viel Potenzial für Krieg. All das, nichts Schlechtes. Aber wenn du Jesus aus der Formel lässt, wirst du die Ruhe, den Frieden nicht finden. Wie finde ich sicheren Frieden? So, wonach suchst du? 2 Wochen vor Weihnachten. Klar, wir suchen passende Weihnachtsgeschenke. Eine Ebene tiefer. Wonach suchst du? Hilfe bei der Erziehung deiner Kinder? Hilfe bei der Pflege vielleicht von Eltern, Großeltern? Vielleicht suchst du gerade Spaß und Action? Nichts Verbotenes? Wir sollen unser Leben genießen? Suche ich gerade eine neue Beziehung? Wonach suchst du ganz tief unten drin? Und ich habe 3 Punkte. Freiheit, Hoffnung, Frieden. Den mittleren kriegt ihr am 29.12. Aber wenn wir über Frieden und wenn wir über Freiheit reden zu Weihnachten, dann dreht sich das nicht nur darum, dass gemeinnützige Organisationen Armut verhindern wollen, was wichtig ist, Menschen aus schrecklichen Situationen befreien wollen, was wichtig ist. Wenn dann die Kirchen für Frieden beten, politischen Frieden, das ist eine Ebene. Und die ist total wichtig. Und die will Jesus angreifen und erreichen. Aber was er noch viel mehr will, dich ganz persönlich erreichen. Dir ganz persönlich Freiheit geben von allem, was dich gefangen nimmt. Dir ganz persönlich Frieden, Ruhe für deine Seele schenken. Damit du nicht in der Burnout-Statistik landen musst oder wenn du dort bist, wieder wirklich Frieden und Ruhe findest. Weil er dich immer retten kann, weil er dich immer heilen kann, weil er dir immer helfen kann. Und wenn wir darüber reden, was wir wirklich suchen, dann brauchen wir Brüder und Schwestern in unserem Leben, mit denen wir darüber reden können. Wo ich wirklich selber als erwachsener Mensch verstehe, ich muss die Mauern runterlassen. Ich kann nicht darüber reden, was mich gefangen nimmt. Woher sollen die Leute das wissen? Klar, wenn sie nah dran sind, du kriegst ganz gute Vermutungen. Ich muss initiativ sein. Ich muss auf meine Geschwister zugehen. Und dann kann ich diesen Frieden, dann kann ich diese Freiheit gemeinsam mit meinen Geschwistern leben. Das ist, wonach ich immer wieder suche. Und die Hoffnung gibt's in 3 Wochen. Vielen Dank.